Begrüße euch herzlich. Das macht richtig Mut, das Habenlied. Wir haben früher immer gesagt, das ist das Habenlied. Singen wir das Habenlied. Was haben wir alles? Das ist doch wunderbar, was wir alles haben. Ich möchte über Apostelgeschichte 1, die ersten 11 Verse heute predigen und werde diesen Text noch lesen, damit wir so richtig da hineinkommen. Aus der Genfer Übersetzung. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während der 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, in Heiden, das steht hier nicht, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht er hier und starrt zum Himmel herauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt hingehen sehen. In nur 11 Versen wird uns Weltbewegendes geschehen mitgeteilt. Lukas, der Arzt, hat uns, nachdem er seine Erlebnisse mit Jesus im Lukas-Evangelium zusammengefasst hat, einen zweiten Teil seiner Erlebnisse, nämlich der Apostelgeschichte, hinterlassen. Er wollte Theophilus und uns heute Gewissheit geben, wie es weiterging, nachdem Jesus auferstanden war und nach 40 Tagen wieder zurück in den Himmel fuhr. Lukas geht es in seinen Berichten immer um ein Thema, und das heißt Jesus Christus. Die Erlösungstat Jesu am Kreuz ist vollbracht. Jesus ist auferstanden, ist aufgefahren zu seinem Vater im Himmel. Das ist die wichtigste Botschaft aller Zeiten. Aber es heißt hier, bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung seines Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Welche? Er wies sie an, in Jerusalem zu bleiben, auf das Kommen des Heiligen Geistes zu warten. Wenn er auf euch kommt, werdet ihr dazu befähigt sein, meine Zeugen zu sein. Und nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn die Wolke ein, sie sahen ihn nicht mehr mit ihren Augen. Auffahrt, die Konsequenz von Ostern. Auffahrt, die Thronbesteigung von Jesus Christus im Himmel. Den Abschluss seiner Erdenzeit. Seine Sendung ist erfüllt. Jesus hat während seines irdischen Lebens bereits Zeichen seiner Herrschaft gezeigt. Er hat den Elementen geboten, er hat Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, Tote auferweckt und er hat für uns gelitten und sein Leben hingegeben. Jetzt ist sein Werk vollbracht. Jesus ist wieder beim Vater und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Das ist so tröstend für uns auch in der Gegenwart, zu wissen, Jesus gehört die Macht und er hat die Übersicht, auch in allem, was in dieser Welt passiert. Helmut Thielicke berichtete einmal in Bezug auf die Himmelfahrt, als unsere Kinder noch klein waren, erzählten wir ihnen auch von der Himmelfahrt des Herrn Jesus. Da meinte unser Jüngster, ja, wie der Herr Jesus endlich im Himmel angekommen ist, da sagte sein Vater zu ihm, so, jetzt bleib aber hier, sonst passiert dir wieder was. Herzig, kindlich. Ich möchte euch heute Morgen einladen, dass wir uns vier Wahrheiten, die mit seiner Auffahrt zusammenhängen, anschauen. Das erste, Jesus geht nicht für immer. Das, was uns Lukas in ein paar knappen Sätzen mitteilt, war damals ein eindrückliches Ereignis. Jesus ist mit den Jüngern auf dem Ölberg im Gespräch. Sie sprechen über das Reich Gottes und die Jünger fragen, wann er wohl das Reich Gottes sichtbar errichten werde. Ohne ihnen einen Zeitpunkt zu sagen, weist er sie auf die kommende Aufgabe hin, seine Zeugen zu sein in der ganzen Welt. Und dann wurde er emporgehoben. Eine Wolke hüllte ihn ein. Man muss sich das einmal vorstellen. Plötzlich verliert Jesus den Boden unter den Füßen und schwebt nach oben. Dann kommt eine Wolke, die ihn umschließt, sodass die ganze Schar Jesus nicht mehr sieht, sondern nur noch die Wolke am Himmel. Wie gebannt starren sie auf diese Wolke, die Jesus verbirgt und sich immer weiter von ihnen entfernt. Das wäre uns sicher nicht anders gegangen. Mit offenem Mund würden wir auf die Wolke starren, zu sehen, was passiert, ob man vielleicht Jesus noch mal sehen würde. Aber Jesus entschwindet. Wobei er nicht in den sichtbaren Himmel gegangen ist, sondern in den unsichtbaren Himmel. Der ist nicht einfach oben, sondern der Himmel ist in der unsichtbaren Welt, von der wir umgeben sind. So wie die Luft uns von allen Seiten umschließt, so umschließt uns auch der Himmel von allen Seiten. Und er ist viel näher, als wir denken. Und Gott ist nicht weit weg. Paulus sagt es den Athenern in seiner Predigt, Gott ist nicht fern von einem jeden von uns. Apostelgeschichte 17, in ihm leben und weben und sind wir. Psalm 139, 5, und der Psalmist schreibt, Gott umgibt uns von allen Seiten. Weil der Himmel nicht den zeitlichen Gesetzen der irdischen Schöpfung unterworfen ist, sehen wir ihn nicht mit unseren Augen. Er entzieht sich unserem Blickfeld, aber er ist eine Realität, wenn auch für uns noch unsichtbar. Und während die Jünger noch der Wolke nachsehen, da stehen plötzlich diese zwei Männer in weißen Gewändern. Engel, die im Auftrag Gottes ihnen Anweisungen geben. Denn das war in diesem Moment unbedingt nötig. Ihr Galiläer, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der hinweg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt gehen sehen. Mit anderen Worten, jetzt noch weiter hier herumstehen, die Wolke nachschauen, das bringt nichts. Jesus geht nicht für immer fort. Er wird wiederkommen und sogar am selben Ort. Das kann man schon im Alten Testament lesen, Sacharja 14,4. Seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere nach Süden weichen wird. Wann? Wir wissen es nicht, weder Zeit noch Stunde. Aber wenn wir in die Welt schauen und die Zuspitzung der Kriege, besonders im Nahen Osten, sehen, wenn noch weitere Völker hier mitmischen und sich die ganze Welt gegen Israel stellt, wie wir das jetzt schon sehen, könnte es vielleicht schon bald sein. Wir wissen es nicht. Es liegt nicht in unserer Hand. Wenn Jesus dann wiederkommen wird, dann wird er in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit erscheinen. Wie das Jesus selber sagt in Lukas 21, und dann werden sie des Menschensohn kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist das sichtbare Wiederkommen Jesu auf dieser Erde. Das Neue Testament redet aber auch von seinem Wiederkommen für seine Gemeinde, die er abholt, um sie zu sich zu nehmen. Und das nennen wir ja in unserem Sprachgebrauch die Entrückung. Darauf bin ich so sehr gespannt. Manchmal, weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, wenn so eine besondere Stimmung am Himmel ist, denke ich, wie wäre es, wenn Jesus jetzt zurückkommen würde, um uns zu holen. In den Momenten, wo man aus irgendeinem Grund vielleicht leidet, kann einen das Heimweh nach Jesus und seinem Kommen so überwältigen, dass man Tränen nicht zurückhalten kann. Wir denken nach, unserem, meinem Heiland zu begegnen, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat. Wie wird das sein, ihn zu sehen? Zu meiner Kinderzeit gab es ein Lied, das hieß, Herr Jesus, komm. In jeder Strophe, Herr Jesus, komm. So ein Heimwehlied. Das habe ich immer noch im Herzen. Wir leben als Christen auf diesen Moment hin, wo wir Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit begegnen werden. Das ist unsere Erwartung. Ist es deine auch? Eines Tages ohne jede vorausgehende Warnung, zu einem uns unbekannten Zeitpunkt, wird Gott sich an Jesus Christus, seinen Sohn, wenden und ihn anweisen, seine Gemeinde in den Himmel zu holen. Paulus beschreibt es so: Danach werden wir die Lebenden, die übrig blieben, zugleich mit ihnen, den Entschlafenen, entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Alle Zeit. Jesus holt seine Gemeinde heim. Dazu gehören die Menschen, die Vergebung ihrer Schuld durch das Blut Jesu Christi haben und ihr Leben bewusst Jesus anvertraut haben. Was bedeutet das praktisch, dass Jesus uns abholt? Haben wir schon darüber nachgedacht? Exakt in diesem Moment werden alle unsere Tätigkeiten, Gedanken und Planungen in Gegenwart und Zukunft mit einem Schlag storniert. Fertig. Abgebrochen. Ferienreise storniert. Umbau nicht mehr nötig. Kaufvertrag außer Kraft. Kein Zahnarzt mehr. Und keine Börsenkurse mehr. Mit anderen Worten, sobald wir zu Jesus entrückt werden, wird alles irdische Makulatur für uns. Ob du der reichste oder ärmste Mensch der Welt bist, vor Gott werden beide gleich behandelt werden. Wahrscheinlich ist uns viel zu wenig bewusst, welch eine ungeheure Transformation die Entrückung haben bedeutet. Wirklich jede Situation, von der wir glauben, dass sie uns gefangen hält, wird im Zeitpunkt der Entrückung aufhören für uns zu existieren. Deine Probleme am Arbeitsplatz, deine Gesundheitsprobleme, deine Sorgen, deine Beziehungsprobleme, dein Ärger in der Schule, dein Kummer. Eine der größten Lügen des Teufels, die er den Menschen gerne erzählt, ist, dass das Leben auf unserer jetzigen Erde viel wichtiger ist als das Leben im Himmel. Deshalb leben viele Menschen so und leider leiden auch manche Christen, als ob ihr jetziges Leben das einzige wäre, das zählt. Männer, die viel in diesem Leben geleistet haben, die berühmt wurden, und sie bekannten am Ende ihres Lebens: Welch ein Narr bin ich gewesen. Der große Churchill war das. Sartre: Ich bin gescheitert. Goethe rief aus: Mehr Licht. Demgegenüber sagt Jesus Christus: Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und Stephanus, der erste Märtyrer: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Wie werden wir, wie wirst du Jesus Christus gegenübertreten? Sind wir, bist du auf diesen Augenblick vorbereitet? Das Leben hier ist nicht alles. Wir alle werden uns von unseren irdischen Besitztümern lösen müssen. Nur das, was du aus Liebe, aus Barmherzigkeit oder zur Verherrlichung von Gottes Namen während deines irdischen Lebens getan hast, wird zur Erhöhung deines himmlischen Vermögens beitragen. Nur das kannst du mitnehmen. Alles andere bleibt zurück. Vielleicht ist uns der Gedanke gar nicht so sehr sympathisch. Wir singen ja auch Lieder mit dem Inhalt Jesus komme bald und ertappen uns dabei, wenn wir denken, aber bitte nicht schon heute. Da ist noch so viel, was ich noch erledigen muss. Den Weg zum Himmel stellen sich manche so ähnlich vor wie der Weg zum Zahnarzt. Sie wissen, dass sie ihn irgendwann gehen müssen. Aber hoffentlich nicht sofort, ich habe doch mein ganzes Leben noch vor mir. Ich möchte dies oder jenes unbedingt noch erleben. Sehr, sehr menschlich. In Wahrheit ist es aber so, dass jeder, der die Gelegenheit bekäme, auch nur einige Minuten die Herrlichkeit des Himmels zu erleben, sich strikt weigern würde, noch einmal auf diese gottabgewandte Welt zurückzukehren. Jesaja sagt etwas Bemerkenswertes: Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte, was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Das hält Gott für dich bereit, die du ihn liebst. Liebst du ihn? Die Entrückung ist unendlich wichtiger als alle diesseitigen Ablenkungen. Es ist weise, für diesen großen Augenblick uns bereit zu halten. Aber wenn wir unsere Welt realistisch wahrnehmen, wird es leider so sein, dass der große Teil der Menschheit nicht bereit ist. Das Problem ist nicht, dass Gott in seinen Problemen nicht mit den Menschen gerechnet hat, sondern dass die Menschen in ihren Plänen nicht mit dem lebendigen Gott rechnen. Das war bei Noah schon so und das war bei der Ankunft des Sohnes Gottes so, als er in diese Welt kam. Die Frage, die sich daraus ergibt: Bin ich bereit, wenn Jesus heute käme? Die Bibel ermahnt uns deshalb. Lukas 21: Bleibt wachsam, betet alle Zeit, damit ihr das übersteht, was euch erwartet. dann könnt ihr ohne Furcht vor den Menschensohn treten. Thessalonischer Brief. Also schlaft nicht wie die anderen. Bleibt wach und nüchtern. Matthäus 25. Deshalb seid wach, haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt ich kommen werde. Noch eine kleine Story zum Einschub. Ein Ehepaar kam zum Pfarrer, um sich zu verabschieden. Vor einigen Jahren sind sie aus dem Osten gekommen mit leeren Händen. Jetzt wollen sie nach Kanada auswandern. Ein Sohn von ihnen hatte vor 3 Jahren den Sprung gewagt. Nach viel Mühe und Not konnte er sich eine Existenz aufbauen. Jetzt bat er die Eltern nachzukommen. Sie sagen, nur weil der Sohn schon drüben ist und uns helfen wird, können wir es riskieren. Das ist wie Himmelfahrt. Unser Sohn ist schon dort. Gottes Sohn ist schon dort. Unser Herr ist schon dort. Der Sohn ist uns vorausgegangen und er trägt alle Risiken. Die zweite Wahrheit, Jesus ist erhöht, um immer bei uns zu sein. Nachdem Jesus, der Herr, ihnen dies gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Markus 16, Vers 19. Spurgeon schrieb, wenn in alter römischer Zeit Heerführer und Könige aus dem Kriege heimkehrten, feierten sie ihren Triumph. Sie zogen mit ihren Siegestrophäen und in großem Pomp durch die Straßen der Hauptstadt. Die Einwohner besetzten die Straßen zu beiden Seiten, die Fenster in den Häusern, saßen auf den Dächern, ließen Jubelrufe ertönen, Girlanden und Kränze und Blumensträuße auf den Helden herabregnen. Ob so ein ähnlicher Triumphzug vielleicht stattgefunden hat, als unser Herr vom Schlachtfeld dieser Erde zu seinem himmlischen Thron zurückkehrte? Paulus bezeugt es in Kolosser 2,15 so. Er entwaffnete die Mächte und die Gewalten und stellte sie öffentlich zur Schau und feierte den Triumph über sie in ihm. Das heißt nichts anderes. Wir Menschen haben in Jesus Christus jemanden zur Rechten Gottes sitzen, der auch einer der unseren ist. Er ist der Siegesheld und er hat seine Königsherrschaft angetreten. Ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker und Sprachen werden ihm dienen. Daniel 7, Vers 14, Prophetie. Eine wunderbare Perspektive des erhöhten Herrn, Überwinder des Todes, Siegesheld, König, wahrer hoher Priester, der an deinem und meinem Leben Anteil nimmt und uns ganz nahe ist. Zum Beispiel Stephanus bekannte bei seiner Steinigung, er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Jesus ist nicht weit weg. Er kümmert sich um unsere Belange, deine und meine. Und der Hebräerbrief vertieft das und zeigt uns Jesus zur Rechten Gottes als wahrer hoher Priester. Es heißt in Hebräer 8,1, der entscheidende Punkt bei dem allen ist der, wir haben einen hohen Priester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel. Was bedeutet das? Ein hoher Priester. Ein Hinweis finden wir in der Kleidung Aarons. Er trug ein feines weißes Untergewand, das mit einem blau-roten Oberkleid bedeckt wurde. Darüber kam das Hauptstück, das Ephod, Priesterschurz genannt. Das war eine Art Talar, der aus einem Vorder- und Rückenstück bestand, an den Schultern durch Schulterteile zusammengehalten wurde, an der Taille durch einen gleichfarbigen Gürtel. Und auf den beiden Schulterteilen des Ephods war ein in Gold eingefasster Edelstein befestigt. Auf jedem standen die Namen von 6 Stämmen, also 12 total. Und wir lesen in 2. Mose, wenn Aaron in das Heiligtum geht, trägt er die Namen der Israeliten auf seinen Schultern. Und ich, der Herr, werde dann stets an sie denken. Wenn Aaron dann ins Heiligtum geht, trägt er die Steine mit den Namen der Stämme Israels an seinem Herzen. So werde ich immer an mein Volk erinnert. Welch ein Bild, dass Jesus als wahrer Hoherpriester uns auf seinen Schultern trägt, als der gute Hirte, der verirrte Schafe heimbringt. Und ein Bild für die Lasten, die Jesus für uns getragen hat. Von den Schulterteilen führten geflochtene goldene Ketten zum Brustschild, einer großen viereckigen Tasche vom gleichen Stoff wie das Ephod. Es wurde auf der Brust getragen, war besetzt mit 12 leuchtenden Edelsteinen, mit den Namen des Stammes des Volkes. Ein Bild dafür, dass Jesus, unser Hoherpriester, uns auf seinem Herzen trägt. Wenn ich einen Menschen auf meinem Herzen trage, dann heißt das, dass er mir viel wert ist, dass ich ihn liebe, dass ich mich in ihn versetze, mit ihm fühle und mich für ihn einsetze. Wir sind Jesus alles wert. Er gab sein Leben und er tritt für uns ein. Der Verkläger hat keine Chance. Gut zu wissen, Jesus ist da, er trägt, seine Schultern sind stark. Sein Herz schlägt für mich und dich und er ist erhöht als Hoherpriester. Und das Dritte, Jesus sendet uns, dazu der Vers aus Matthäus 28, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das war in seinem Plan, das betete Jesus bereits in Johannes 17 zu seinem Vater im Himmel. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Der Missionsauftrag Jesu ist das wichtigste Gebot nach seiner Auferstehung und Auffahrt. Deswegen hat er in den Jüngerkreis investiert, sie berufen, sie trainiert. Und heute gilt es uns, damit wir seine Botschaft weitersagen und andere anleiten, das genauso zu tun. Wir sind berufen, Friedensboten in dieser Welt zu sein, deswegen sind wir noch hier. Wir leben noch mittendrin in dieser Welt. Wir sind noch nicht entrückt, aber wir haben das Kostbarste im Herzen, dass man sich nicht mit allen Goldreserven dieser Welt leisten kann, kaufen kann, Frieden mit Gott. Und die wichtigste Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Dafür sind wir mit Kraft ausgestattet durch den Heiligen Geist. Dies nicht nur Selbstzweck zur Erbauung, sondern vor allem Aufgabe zum Zeugendienst. Zu bezeugen, was Jesus in deinem Leben gewirkt hat. Das Vorher und Nachher deines Lebens, das darfst du nicht für dich behalten. Christen haben einen neuen geistlichen Stand. Petrus weist in seinem Brief darauf hin, wir sind zu Priestern Gottes berufen. Ein Priester hat Zugang zu Gott und seine Aufgabe besteht darin, andere zu Gott zu führen. Das lateinische Wort für Priester ist ja Pontifex, und heißt Brückenbauer. Der Priester ist jemand, der anderen eine Brücke baut, die zu Gott führt. Und es ist ein Vorrecht, andere dem Heiland zuzuführen, den er selbst gefunden hat und liebt. Wenn Jesus wiederkommt, möchte er uns bei der Erfüllung dieses Auftrags finden. Der Herr legt uns Menschen aufs Herz, deren Namen wir vor ihn tragen sollen. In diesem Dienst erleben wir die Kraft seines Geistes und dass Jesus uns besonders nahe ist. Die Folge ist, dass erkaltete Herzen wieder warm werden, wenn sie für Jesus zeugen. Ich werde Anfang Juni an ein Klassentreffen gehen. Das ist irgendwo zwischen Köln und Wuppertal. Und meine Schulkollegen werden alle in diesem Jahr 80 Jahre. Und ich habe mir überlegt, was ich mache. Und ich habe bei einem lieben Bruder einen Stapel Gideons Testamente bestellt. Die werde ich auflegen mit einer guten Empfehlung. Weil ich das so super finde, weil in diesen Gideons Testamenten eben auch eine Wegbeschreibung ist, wie man sein Leben Jesus anvertrauen kann und warum man das tun sollte. Ich freue mich schon darauf, meine Schulkollegen, ich war das letzte Mal vor 10 Jahren dort, sie kennen mich, sie wissen, was ich mache, sie werden nicht so überrascht sein, aber ich werde sie herausfordern. Habt ihr das auch schon erlebt, wenn ihr für Jesus spontan zeugt, dass eure Herzen warm werden dabei? Und wenn du irgendwo entmutigt bist, möchte ich dich ermutigen. Bezeuge, dass du Jesus liebst, einem Menschen, dem du begegnest, der vielleicht fragend ist oder auch nicht fragend ist. Und es wird dir wieder gut gehen, dein Herz wird wieder warm und du wirst dich freuen in der Gemeinschaft mit deinem Herrn. Gemeinde, die Mission und Evangelisation vorantreibt, ist dem Herzen Gottes ganz nahe. Ich sehe mit Sorgen manchmal in diese Zeit, weil ich noch andere Zeiten erlebt habe, auch als Kind. Da wurden jedes Jahr verschiedene Evangelisationen abgehalten in unserer Stadt. Riesenzelte mit Anton Schulte und den Jansbrüdern und so weiter. Gewiss sagt man, heute leben wir in einer anderen Zeit, da kommt ja niemand mehr, wenn du ein Zelt aufschlägst. Gewiss muss man vielleicht andere Zugänge schaffen, aber das Anliegen Evangelisation sollte in jeder Gemeinde, die sich zu Jesus bekennt, einen Platz haben, den wichtigsten, nebst der Zubereitung zur Jüngerschaft. Noch eine vierte Wahrheit. Jesus ist unser Quartiermacher. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, bei mir bleiben. Sie sollen an meiner Herrlichkeit teilhaben. Du hast mir die Herrlichkeit gegeben, denn du hast mich geliebt, längst bevor die Welt geschaffen wurde. Wir wissen alle, was ein Quartiermacher ist. Der muss für die nachfolgende Truppe Unterkünfte besorgen. Unser Heiland ist unser Quartiermacher in der zukünftigen Welt. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Da sein, wo er ist. Eine Heimat haben im himmlischen Licht. Teilhaber der Herrlichkeit Jesu sein. Können wir uns das vorstellen? Hier steht es und es ist die Wahrheit. Das alles sind keine Utopien. Das ist Gottes Wort. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, sollen bei mir sein. Fasse zusammen. Jesus geht nicht für immer, er kommt wieder. Jesus ist zur Rechten Gottes, tritt für uns ein. Seine Sendung, ihr werdet meine Zeugen sein, du und ich. Jesus, unser Quartiermacher. Wir haben gesehen, dass wir untrennbar mit ihm verbunden sind. Unsere Gegenwart und unsere Zukunft ist in ihm. Etwas Besseres, Höheres gibt es nicht. Leben wir in dieser lebendigen Verbundenheit mit unserem auferstandenen Herrn. Darf er dich senden, um für ihn zu zeugen? Ihr seid meine Zeugen. Du auch? Ich möchte beten. Herr Jesus, du bist das Haupt deiner Gemeinde und du redest immer wieder zu uns als deinen Kindern und wir wollen auf dich hören und danken dir, dass du uns ermutigst durch dein ewig wunderbares Wort, das nicht vergeht. Und wir erleben in der Gegenwart, wie sich dein Wort erfüllt, immer mehr erfüllt. Und wir sehen einer Zukunft entgegen, die für diese Welt wahrscheinlich ja, sehr nicht gut sein wird. Aber dein Volk sehnt sich danach, bei dir zu sein. Und der Zeitpunkt ist nicht fern, wo du dein Volk zu dir nimmst. Wir wollen bereit sein, hilf uns, auf dich zu schauen, auch in all den Umständen, die uns umgeben, und uns nicht abhalten lassen, dich zu bezeugen, unseren Nächsten. Danke, dass du uns ausgerüstet hast durch den Heiligen Geist und dass du uns Kraft schenkst und dass wir nicht im Voraus wissen müssen, was wir sagen, sondern dass du es uns in unsere Herzen und auf unsere Lippen gibst. Wenn das Herz voll ist, dann wird der Mund davon zeugen. Und so gib uns Gnade, Herr, dir treu zu sein, jeden Tag neu. Wir danken dir, dass du bei uns bist und dass du unser wahrer Hohepriester bist, der alle unsere Sorgen kennt und sich für uns verwendet. Danke. Wir loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen.